Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Wer auch immer das Spice kontrolliert, hat die Kontrolle. Oder etwa nicht? Die Frage stellen wir uns durchaus angesichts von Dune Prophecy, einem Spin-off zu den beiden extrem erfolgreichen Kinofilmen von Denis Villeneuve in Form einer Miniserie. 6 Episoden an der Zahl. Ab dem 17. November ist sie zu sehen. Wir konnten sie aber schon bereits vorab in Augenschein nehmen. Und wir sind zum einen jemand, mit dem ich auch schon mal andere Science-Fiction-Stoffe besprochen habe. Und es ist eine Weile her. Ich bin gespannt, ob die Gemüter hier ebenso hochschlagen wie damals. Aber grüß dich, Johannes.
Hallo, es ist wunderbar, wieder mit dir vor dem Mikro zu sitzen.
Ja, und irgendwie suchen wir uns, ich meine, ja gut, Acolyte sei hiermit erwähnt, aber wir hatten ja auch noch Lipstick on the Glass, sagen wir es so, etwas kruder Arthouse-Film. Und jetzt die Nummer hier. Irgendwie haben wir beide es mit Hexenzirkeln und Sekten, oder?
Oh ja, das stimmt, das stimmt. Sie sind omnipräsent.
Genau, ja. Genau wie die Bene Gesserit, habe ich mir jetzt sagen lassen, wird's ausgesprochen. Auch omnipräsent im Universum von Dune sind und auch nicht nur zu dem Zeitpunkt, wo Paul Atreides über Arrakis kreucht, sondern sehr, sehr viel eher, denn ja, irgendwo die Showrunnerin Alison Shepka hat gesagt, Dune Prophecy spielt 10.000 Jahre vor unserem Hier und Jetzt. Quatsch, 10.000 Jahre, also 10.000 Jahre in der Zukunft von jetzt und aber wiederum 10.000 Jahre vor der Geburt von Paul Atreides. Also, ja, ein ordentlicher Zeitsprung, den man vielleicht gar nicht so merkt in der Serie. Aber bevor wir da tiefer einsteigen und euch unseren mehr oder weniger frischen Ersteindruck zu den ersten beiden Episoden liefern, mit Fokus natürlich auf den Piloten, weil wir hier möglichst spoilerfrei bleiben wollen. Johannes, hast du die Ehre, uns zu sagen, worum geht's hier eigentlich?
Das mache ich sehr gerne. Diese Serie bzw. erste Staffel, falls da noch mehr kommt, basiert auf dem Roman Sisterhood of Dune bzw. im Deutschen Der Thron des Wüstenplaneten, geschrieben von Brian Herbert, dem Sohn von Frank Herbert. Zusammen hat er das geschrieben mit Kevin J. Anderson. Und in der Serie, du hast es schon gesagt, sie spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen von Dune. Die Zeitrechnung, ich war völlig verwirrt. Also es ist nicht unsere Zeitrechnung, sagen wir so. Und in der Serie geht es vor allem um die beiden Schwestern Velaya und Tula Harkonnen. Harkonnen kennen wir schon, ne, den bösen Baron. Und die beiden sind, beziehungsweise Velaya ist die Anführerin der Bene Gesserit und Tula ist ihre, ja weiß ich gar nicht, was sie genau da Schwester für eine Position einnimmt. Aber genau, sie ist ihre Schwester, aber in dem Konstrukt hat sie auch eine führende Position. Und die beiden, genau, sie haben das Ziel, die Bene Gesserit zu erhalten und dementsprechend fangen sie an, einen großen Plan zu schmieden. Und das wird ja in Dune in den Filmen auch schon dann gezeigt, dass es darum geht, dass die Bene Gesserit den idealen Führer, die ideale Führerin heranzüchten wollen. Und das hier wird so ein bisschen, würde ich sagen, fängt vielleicht an damit. Und daraus ergibt sich dann ein Mysterium, weil natürlich kann eine Produktion, die Dune heißt, nicht mit Dune in Verbindung stehen, weil dann plötzlich etwas auf Arrakis passiert und dadurch werden dann unterschiedliche Bausteine ins Rollen gebracht.
Ja, das hast du wirklich gut kompakt zusammengefasst. Und da merkt man auch schon, dass man ein wenig Kontext braucht, den die Serie zwar auch liefert, also die versucht auch durchaus Neuansteiger abzuholen, würde ich sagen. Aber es ist schon ein Vorteil, wenn man die Filme von Denis Villeneuve gesehen hat. Und deshalb können wir uns vielleicht auch mal kurz dazu äußern. Ich war ja zumindest in einem Podcast zugegen zu Teil 2 dieses Jahr im Kino. Darf man sehr gerne reinhören. Aber erstmal, Johannes, wie stehst du denn eigentlich generell zu Dune und insbesondere zu den Villeneuve-Filmen?
Ich habe von Dune nichts gelesen. Ich habe irgendwann mal natürlich die, ja, sagen wir, interessante Lynch-Verfilmung gesehen, die ja, würde ich sagen, trotz vieler Probleme durchaus Charme hat. Und ich bin ein großer Fan von den beiden Filmen von Denis Villeneuve. Ich habe gestern die zwei Folgen hier von Dune Prophecy gesehen und vorgestern mir auch nochmal den ersten Teil angeguckt. Mhm. Und das ist halt einfach visuell einfach ein Brett, ne? Das muss man schon sagen. Ist schon irgendwie beeindruckend, wie konsequent Villeneuve da seine Bildsprache durchzieht, und auch der Score von Hans Zimmer, das ist einfach schon fantastisch. Also ich habe schon überlegt, also wenn dann in ein paar Jahren der dritte kommt und dann eventuell der erste nochmal in die Kinos laufen wird, ich werde auf jeden Fall reingehen und mich nochmal überwältigen lassen von dieser Bildgewalt.
Da gibt's ein Triple Feature unter Garantie.
Voll. Wie geht's dir denn da bei Dune?
Ich, gelesen habe ich es nie wirklich. Ich hatte es irgendwann immer mal wieder vor über die Jahre, habe es dann aber doch immer sein lassen, weil ich zu lesefaul bin. Den Lynch-Film hatte ich mir dann tatsächlich angesehen, als der Kinobesuch von dem Denis Villeneuve-Film nicht hingehauen hatte. Also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich kam dann mit der Bahn nicht mehr dahin, wo ich hin wollte. Und da habe ich mir den stattdessen, also den alten Lynch-Film auf Netflix angesehen. Böser Fehler, weil den finde ich absolut furchtbar, auch wenn er hat so designtechnisch hat er seine Qualitäten, das will ich gar nicht sagen. Und man spürt auch die Einflüsse auf Villeneuve tatsächlich. Seine Filme mag ich durchaus, den ersten allerdings lieber, mit dem zweiten habe ich so ein bisschen Probleme. Ich finde den aber trotzdem immer noch ziemlich gut und bin auch sehr, sehr gespannt, wie er das Ganze abschließen wird. Gespannt war ich aber auch schon, als das hier angekündigt wurde. Also der erste Dune sollte ja bekanntermaßen in der berühmten C-Zeit sehr, sehr viel eher rauskommen. Hatte sich dann ein Jahr verschoben. Und da hieß es schon, dass Villeneuve noch irgendwie eine Spin-off-Serie nachschieben wollte, weil sie anscheinend noch irgendwie genug Kulissen und Kostüme übrig hatten. Und die bekommen wir jetzt hier kurioserweise ohne Beteiligung von Denis Villeneuve. Also er taucht nicht einmal als Executive Producer auf, sondern nur sein Co-Autor John Spaeth, mit dem er ja beide Filme geschrieben hat. Ne? Das hatte mich schon ein bisschen gewundert. Ist dir das aufgefallen?
Also man könnte so ein bisschen zynisch sagen, ich finde, man merkt das an der Serie.
Okay. Ja, so erzählerisch, also, ne?
Ja, ich finde, man merkt schon, klar, das soll im gleichen Universum spielen, das bedient sich ästhetisch und auch erzählerisch schon sehr an den Filmen. Mhm. Aber ich finde, man merkt, das ist nicht in allen Punkten, finde ich, nicht dieses, das ist auch vielleicht fies, aber nicht dieses Niveau der Filme erreicht, um das schon mal ganz am Anfang hier zu sagen.
Ja, wobei bei der visuellen Gestaltung geben sie sich schon Mühe. Also hier sind Shots drin, weiß ich nicht, halt ganz ikonografisch schon im ersten Dune, die Form dieser Schiffe, wo dann irgendwie die kleineren Schiffe auf den Planeten kommen, ne? Das wird hier eigentlich fast schon, ja gut, plagiiert kann man es nicht nennen, aber also da, ich weiß nicht, weil du jetzt beides so back-to-back gesehen hast, also du hast das Gefühl, dass, also sie flirten schon mit der Ästhetik der Filme, das würde ich schon sagen, und es ist schon hochwertig gemacht, aber es fehlt natürlich so ein, ja, bei der Regie fehlt dann so der visuelle Formwille, würde ich eher sagen.
Ja, also sie zitieren auf jeden Fall ganz viel, auch bin bei dir, ne? Gerade so Szenen, wenn halt Raumschiffe im Weltall zu sehen sind, dann ist es vielleicht noch am ehesten das, aber ich finde, man merkt schon, also auch, es gibt schon diese Kameraeinstellungen, wo irgendwas sehr zentriert ist und dann sieht man halt ein Gebäude und dann gibt es so eine langsame Kamerafahrt. Aber ich finde, das ist wirklich immer so sehr, ja, sie versuchen es, aber gerade wenn Dialoge gefilmt werden, dann merkt man halt hier, gut, das ist halt irgendwie eine Serie und du hast immer Schnitt, Gegenschnitt und dann war es das auch. Ich finde, es gibt ganz viele Szenen, wo man merkt, so, okay, da fehlt dann irgendwie, es fehlt diese Konsequenz und diese Radikalität, die Villeneuve dann halt in dem Film auch auf der komprimierten Laufzeit halt geschafft hat. Jede, also da habe ich immer das Gefühl, jeder Shot hat einen Impact. Also ich fände zum Beispiel ganz großartig, wenn im ersten Dune das erste Mal die Bene Gesserit da auf den Planeten kommen und auch Lady Jessica völlig schockiert ist und der Score brummt und du merkst, oh Gott, hier passiert irgendwas also hier passiert wirklich was. Du verstehst, warum diese Frau Angst hat. Und hier sehen wir ganz viele von den Hexen und ich denke, ach ja, ich sehe dann auch mal die Anführerin der Bene Gesserit in einem Nachthemd und denke so, das ist vielleicht ein bisschen desillusionierend.
Ja, kann ich durch, also insbesondere so in Dialogszenen oder auch in den vielen Innenaufnahmen. Ja, das sind tolle Sets, aber wie es gefilmt ist, da willst du schon auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was mich schon ein bisschen gewundert hat, weil was mir so nicht in den Credits, sondern eher in der IMDb im Vorfeld auffiel, das Ganze ist hinter der Kamera förmlich ein kleines Gipfeltreffen von allen möglichen Leuten, die zuvor an der HBO-Serie Westworld gearbeitet haben. Also ob es am Drehbuch ist, an der Produktion, an der Regie, also ich glaube, die werte Dame, die hier jetzt den Piloten inszeniert hat, Anna Förster, ja, der Name klingt nicht umsonst deutsch, die kommt tatsächlich hier aus Deutschland, die hat eine relativ actionreiche Folge zur dritten Staffel Westworld beigesteuert. Und auch die Showrunnerin Alison Chapka, die ich erwähnt hatte, die war in der vierten Staffel der Serie von Jonathan Nolan beteiligt. Und die hat ja auch, ich weiß nicht, hast du die gesehen?
Ich habe mal in die erste Staffel hineingeguckt und habe dann irgendwie nicht weitergeschaut. Und das war dann dieses Phänomen, das ich irgendwann bei Lost hatte. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Und dann nochmal neu anzufangen, habe ich irgendwie noch nicht die Muße gefunden, auch wenn das bestimmt, also das war schon sehr gut, was ich gesehen hatte.
Ja, die ist auf jeden Fall, also vom Produktionsniveau ist die schon, das ist praktisch ein gestückelter Kinofilm, ne? Das hat sich dann ja auch in anderen Staffeln, ja gut, da diskutabel, aber ich mag die Serie ja durchaus. Wir haben ja auch Recaps dazu gemacht damals. War eine schöne Zeit. Da fällt man, also zumindest hier bei der Serie fällt man dann doch so da auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man da ja ein bisschen Virtuosität erwartet. Also die Kamera ist zwar nicht verkehrt und die fängt auch immer wieder tolle Totalen ein, aber so über Establishing Opulenz reicht das selten hinaus, was da so an bildsprachlicher Kreativität ist. Die ist vielleicht aber auch gar nicht gewollt, weil es ist schon alles sehr, sehr, ja, plotzentriert und auch mit sehr, sehr vielen Figuren. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, auch weil du ja dann jetzt den direkten Vergleich ziehen konntest zu dem ersten Villeneuve-Film. Der hat ja einen wirklich sehr strammen Auftakt. Also innerhalb von 3 Minuten lernst du wirklich sehr, sehr viel über Arrakis und diese Welt und den Grundkonflikt und das wirklich so in 3 Minuten. Also als der erste Dune rauskam, hatte ich da auch viele Vergleiche gehört zum ersten Herr der Ringe beispielsweise. Und wenn du das jetzt hier mit vergleichst, ist das hier schon, also ich war ja am Anfang schon echt ein bisschen erschlagen, weil das ist hier, insbesondere die erste Viertelstunde ist ein Exposition-Dump-Deluxe für mich gewesen. Wie ging's dir da?
Ja, total. Also man merkt halt sehr, es werden ganz viele Figuren aufgebaut, wo man Stand jetzt immer noch nicht wirklich weiß bei einigen, warum sind die überhaupt aufgebaut. Also bei anderen merkt man, okay, sie werden relevanter, auch dann eventuell in der zweiten Folge. Bei anderen denke ich so, aha, okay, warum ist, also gut, wird dann irgendwann mal relevant sein, aber es ist halt wirklich, es wird sehr viel erklärt, es wird auch, und da muss man sagen, finde ich, auch nicht gut erklärt. Also das ist schon sehr, sehr, ne, Exposition Dump ist da leider das richtige Wort. Und es gibt schon irgendwie interessante Sachen, aber ich muss zum Beispiel sagen, es wird ja am Anfang direkt gezeigt, also ich musste direkt an Terminator denken, weil es wird ja dieser Krieg mit den Maschinen gezeigt und ich muss sagen, das hat irgendwie nicht gut getan. Ich finde nicht, dass es gut ausgesehen hat. Das sah sehr CGI-mäßig aus, kann ich auch nachvollziehen, kann man irgendwie vielleicht nicht anders lösen, aber hätten sie es vielleicht einfach lassen sollen. Weil, weiß ich nicht, also ich verstehe das schon, du hast auch gesagt, ne, man will neue Leute damit heranführen und halt nochmal erklären, warum gibt es hier keine Maschinen, warum ist das alles so in dem Sinne rückständig in dem Punkt.
Dogmatisch, aber das hat wirklich schon. Ne?
Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist ja auch, also ist zumindest in den ersten zwei Folgen auch schon Thema und wird dann wahrscheinlich noch mehr Thema sein.
Oh, ja.
Mhm. Aber ich weiß nicht, das war zu viel. Also ich finde, da hätte man eher so ein bisschen Tempo drosseln können, mehr auf Mystik setzen sollen und dann so die Welt im Laufe der Folgen erklären können. Es ist ja auch irgendwie spannender, erstmal zu sein, okay, wo bin ich hier, wie kann ich mich verorten und dann nach und nach zu lernen, anstatt wirklich alles vorgesetzt zu bekommen. Also wirklich die einfachsten Sachen, wo du denkst, okay, ja, also irgendwie, ich check das schon, dass das dann auch im Erwachsenen die beiden, dass sie Schwestern sind. Aber es wird hier wirklich gefühlt, das Simpelste wird nochmal sehr klar ausbuchstabiert.
Ja, und das ist, ich meine, gut, es zieht sich ja, Exposition zieht sich ja, was dieses Werk und seine Umsetzung angeht, irgendwie wie so ein roter Faden durch, ne? Also ob du jetzt den alten Lynch-Film hast, wo Virginia Madsen da irgendwie steht und dir den Plot erklärt und ansonsten auch nichts anderes zu tun hat. Oder auch, ne, also bei Villeneuve, also klar, er löst das eleganter, aber da ist auch schon viel Exposition. Ich glaube, das lässt sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder bis zu einem gewissen Punkt lässt sich das bei diesem Stoff vielleicht gar nicht vermeiden, weil er einfach so komplex ist in seinen Verästelungen, Zusammenhängen. Ich hatte hier, mal salopp zu formulieren, ich hatte ja schon gesagt, der erste Dune wurde mit dem ersten Herr der Ringe verglichen, was das angeht, ne? Also von wegen, innerhalb von wenigen Minuten hast du alles so parat, ne? Also da ist ja wirklich Fellowship of the Ring ist ja wirklich das Paradebeispiel, wie man sowas richtig macht. Das sind ja wirklich, das sind drei Drehbuchseiten, fertig. Und hier, ja, ist das so die durchwachsen erzählte Breitarsch-Variante von sowas, weil du musst hier wirklich einen mehr oder weniger viertelstündigen Prolog dieser etwa einstündigen Folge hinter dich bringen, der auch wirklich nicht so gut erzählt ist. Also du bekommst nicht wirklich einen Draht zu diesen Figuren. Die werden dir irgendwie sehr vor den Latz geknallt. Dann sind manche schon wieder weg, bevor du überhaupt deren Namen parat hast. Und vor allem sind es auch von Anfang an, gut bedingt durch diesen Schwesternorden, es sind schon wirklich sehr viele Figuren, wo ich teilweise wirklich auch Probleme hatte, die auseinanderzuhalten.
Ja, und man muss ja auch sagen, also ne, die Villeneuve-Filme, da funktionieren die Figuren ja wegen der großen Darsteller. Das waren ja auch schon keine, das sind ja keine gut ausgefeilten Charaktere, aber du guckst Oscar Isaac an und denkst, ja, der hat diese Ausstrahlung. Du kannst es sofort kaufen. Oder halt Rebecca Ferguson, die da auch im zweiten Teil diese Wandlung zu dieser Irren unglaublich gut herüberbringt. Das fehlt hier. Also es fehlen, finde ich, so diese großen Rollen. Und ich habe mich ehrlich gesagt schon gerade, ne, Mark Strong, das ist schon irgendwie auch ein Typ, der ja häufig in so Nebenrollen da ist und trotzdem irgendwie noch so was Markantes hat. Also ich glaube, keine Ahnung, zum Beispiel bei Kingsman, da hatte er jetzt auch nicht die größte Rolle, aber er war so einer der coolsten im Saal, würde ich sagen. Und hier als Imperator, weiß ich nicht.
Ja, irgendwie, er hat nicht viel zu tun. Und also ich meine, gut, er wird wahrscheinlich auch noch eine zentrale Rolle einnehmen, aber irgendwie wirkt er auch so ein bisschen, keine Ahnung, als wäre er auch nicht so wirklich Herr der Lage und würde das auch nicht so wirklich auf die Reihe bekommen, wenn er müsste. Also
Das habe ich mich auch gefragt, ob der bewusst so ein Lappen sein soll, weil, ne, muss man auch sagen, Christopher Walken wird ja auch im zweiten Dune auch eher als so ein schwacher Imperator gezeigt. Ja. Vielleicht soll das so auch sein, aber noch funktioniert es für mich irgendwie nicht so gut. Und ich muss auch sagen, Emily Watson, die ja die Valeria spielt, die Protagonistin, ich kannte die bis jetzt immer so eher so aus lieben, netten Rollen. Und ich fand das schon irgendwie spannend, so ein bisschen sie gegenbesetzt, weil sie ist schon eine krass berechnende Hexe, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das habe ich ihr leider nicht abgekauft, gerade weil Olivia Williams, die ja ihre Schwester spielt, wenn die dann beiden erwachsen sind, die fand ich so viel besser, weil die, finde ich, hat wirklich so eine bedrohliche Kühle.
Ja.
Und die fand ich gerade im Duo, fand ich das richtig schade, weil Emily Watson da irgendwie die hat nicht diese, also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn sie mit, also ich möchte ja bei so einer, ne, Charlotte Rampling, die war gefühlt 5 Sekunden im Film, aber die war im Raum und ich dachte, ach du Schreck, ich habe richtig Panik vor dieser Frau. Ja. Und dann sehe ich Emily Watson und denke, ja, die ist auch da.
Ja, Ja, Emily Watson ist auch, glaube ich, noch so ein Überbleibsel von dem ursprünglichen Projekt, weil ganz am Anfang, und da war eigentlich mein Interesse geweckt, die ganze Serie sollte nämlich ursprünglich Johann Renck inszenieren. Und den meisten sagt er vielleicht nichts, ist ja ein ehemaliger Musiker, der hat aber die komplette Serie Tschernobyl gedreht. Und da war ja auch schon Emily Watson mit an Bord. Und das dürfte, also ihre Beteiligung dürfte ein Überbleibsel aus der Phase sein. Um aber auch zum Schauspiel was Positives zu sagen, also Olivia Williams gefällt mir auch besser irgendwie. Also die passt auch, ist nicht so, dass Emily Watson nicht in so eine Rolle passt, aber Olivia Williams ist da irgendwie, vielleicht ist sie unverbrauchter, was sowas angeht. Aber wen ich tatsächlich interessant finde, ist eigentlich auch mit der bekannteste Name, der noch gar nicht so zum Zug kommt, nämlich Travis Fimmel. Der spielt ja so ein, was ist er eigentlich? Irgendwie taucht er out of the blue auf und es heißt nur, ja, er hat irgendwie einen Angriff eines Shai-Huluts, also eines Sandwurms auf Arrakis überlebt und hat jetzt irgendwie übersinnliche Fähigkeiten. Den fand ich interessant tatsächlich und von dem war aber leider bisher zu wenig zu sehen, hatte ich das Gefühl.
Ja, ich finde, der macht halt Spaß, weil der gibt halt dem Affen so richtig Zucker, ne? Also der ist halt so eine unberechenbare Figur. Man weiß noch überhaupt nicht, was mit dem los ist. Dann passieren um ihn herum Geschehnisse, die unerklärlich sind. Und er spielt das so richtig aus. Also man weiß wirklich überhaupt noch nicht, wie man den einordnet. Und dann gibt es in Anführungszeichen leider auch eine Szene, wo halt er und Emily Watson, also die beiden Figuren, aufeinandertreffen und er sie halt auch richtig an die Wand spielt. Das war schon cool für die Rolle, aber da, der hat halt irgendwie Spaß dabei, während die anderen schon eher so ein bisschen zurückgenommen spielen. Ich finde gerade auch die ganzen jüngeren SchauspielerInnen, das sind ja relativ viele, gerade irgendwie bei den Schwestern oder auch bei den ganzen, es taucht natürlich auch ein Atreides auf und etc. pp., wo ich auch sagen muss, also der hatte überhaupt keine Ausstrahlung. Der ist der Waffenmeister der Tochter des Imperators und also ich habe ja nur ein paar Folgen von House of the Dragon geguckt, aber da wurde sich ja über, wie war das, Fabian Frankel lustig gemacht, dass er keine Ausstrahlung hat.
Sehr und ich muss sagen,
genau. Und ich muss sagen, also in den Folgen von House of the Dragon fand ich, dass der mehr Profil hat hier als unser guter Atreides-Junge.
Okay. Ja gut, das ist eine harte Ansage, weil ich bin nicht der größte Freund von Fabian Frankel. Meine Güte, was ein Satz. Aber in House of the Dragon, also im Staffelfinale der zweiten Staffel, was du ja, glaube ich, gar nicht gesehen hast, ne? War eine Szene, die fand ich gar nicht so schlecht, aber da redet er halt einfach nur darüber, dass er irgendwie suizidgefährdet ist oder so. Und das hat er gut rübergebracht. So was Stumpfes, Nihilistisches. Das konnte er, aber ansonsten habe ich mit seiner Darstellung Probleme. Aber also ich verstehe durchaus den Vibe. Das ist so irgendwie. Ja, derjenige ist einfach nur da und verbraucht Luft so ein bisschen, ne? So fast eine Art dekorative Rolle, könnte man sagen.
Ja, das muss man ja, finde ich, auch sagen. Also, ne, ich finde, man kann in einigen Punkten schon Parallelen auch zu Game of Thrones drehen, weil hier wird natürlich auch die ganze Zeit von Häusern geredet und wir haben hier natürlich ein bisschen Gewalt, wir haben hier Intrigen und wir haben hier natürlich auch Sex. Und da muss man sagen, einige Darstellende, habe ich bis jetzt das Gefühl, sind auch ehrlich gesagt eher für ihre optischen Vorzüge gecastet worden, als für ihre schauspielerischen Qualitäten. Also, da hat mir, finde ich, vielleicht noch am besten hat mir die junge Schauspielerin, der Valaya im Vorspann, also im Prolog quasi gefallen. Das ist Jessica Baden, die kennt man aus The End of the Fucking World. Und die hatte irgendwie noch eine Ausstrahlung, aber die anderen, die sind alle echt so da. Also die stehen im Raum rum und denkst, wenn die Kamera rumfährt, ach, stimmt, du stehst hier auch noch rum. Und es ist nicht dieses, oh, ich weiß, dass du da bist.
Oh, stimmt, die junge Ausgabe von Emily Watson, die haben sie echt gut gecastet. Die sieht ihr auch wirklich, also die hat auch optisch eine gewisse Ähnlichkeit. Da hätte ich gern mehr von gesehen, aber das wird halt alles nur in so einem, ja, in diesem breitärschigen Prolog-Flashback, sage ich jetzt einfach mal, abgehandelt. Und ansonsten, also es ist schon irgendwie alles auf einem soliden Niveau, aber gerade auch in dieser Sexszene, da dachte ich mir echt so, oh, Sex Position is back, baby. Also, das war wirklich. Also wirklich mehr Game of Thrones ging einfach nicht. Und die Parallelen sind ja auch nicht von ungefähr. Also ich weiß noch, als ich in dem ersten Dune im Kino saß, hatte ich wirklich so das Gefühl, also der hatte mir gefallen, aber zwischendurch dachte ich mir echt so, ah ja, okay, da hat George R. Martin das her und das ist eigentlich auch hier Star Wars und so, ne? Also, ne, da hast du wirklich mal gemerkt, wo so, da so die ultimative Inspirationsquelle war für Stoffe dieser Art. Und George R. Martin verhandelt das ja auch offen. Also, du kannst ja auch wirklich die ganzen Häuser, weiß ich nicht, Harkonnen, sind die Lannisters, Haus Atreides, die Starks und so weiter, ne? Und dann hier auch Leto Atreides hat sehr, sehr starke Parallelen auch zu Ned Stark. Und das kommt hier full circle. Also, dahingehend ist Dune Prophecy. Ja, wirklich, also es hat auch schon wirklich starke Parallelen zu House of the Dragon oder eben zu Game of Thrones, wenn Game of Thrones so ein bisschen mehr Fokus, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte schon im Kino bei den Bene Gesserit das Gefühl, dass die wirklich so das Pendant zu den roten Priesterinnen in Game of Thrones sind.
Ja, voll. Ich fand halt, ich bin der Erste, der sagt, Blockbuster-Kino braucht mehr Sex und da können Filme auf jeden Fall offener sein. Und es ist natürlich irgendwie auch immer schön, schöne Menschen zu sehen. Aber diese Szenen haben, finde ich, in dieser Serie überhaupt keinen Mehrwert. Also ja. Die beiden Dune-Filme von Villeneuve waren ja auch völlig entsexualisiert und ich finde das völlig okay, weil das ist ja wirklich so eine triefende Ernsthaftigkeit. Das ist ja wirklich alles brachial ernst und es geht hier um das Schicksal. Mhm. Und dann irgendwie so ein Gag und dann hast du irgendwie noch eine Sexszene. Ich fand das völlig deplatziert. Das hat hier für mich überhaupt nicht reingepasst in dieses harte Intrigenspiel. Und dann, also natürlich kannst du auch Intrigen machen, indem du halt irgendwie Leute flachlegst, was wahrscheinlich auch noch relevant wird oder schon relevant wurde. Mhm. Aber nee, weiß ich nicht.
Ja gut, ich meine, da könntest du jetzt ins Feld führen, das ist ja irgendwie auch Teil der Bene Gesserit-Story, ne? Also das war ja auch schon im zweiten Villeneuve-Film, spielte das ja auch schon eine Rolle hier mit dem Auftritt von Lea Seydoux, Spoiler für den Film. Mhm. Vielleicht hätten wir generelle Spoilerwarnung für die beiden Kinofilme bringen sollen, ne? Egal. Besser spät als nie. Für mich totaler Fremdkörper war also auch schon vor der Sexszene irgendwie so ein Abstecher in so einen Nachtclub oder was das sein sollte? War das in der zweiten oder ersten Folge? Ich weiß nicht genau, aber da dachte ich mir echt so, da hat man, also theoretisch hat man hier sowas Ähnliches versucht wie bei Endor, nur irgendwie nicht so toll. Es war total seltsam von der Stimmung her und die Musik fand ich da auch ganz, ganz merkwürdig. Also man hat hier natürlich keinen Hans Zimmer, aber immerhin Volker Bartelmann oder Bertelmann heißt der ja, ist ja ein deutscher Komponist tatsächlich, wie man am Namen unschwer hört. Der hat ja zuletzt auch den Oscar gewonnen für Im Westen nichts Neues, ne? Er greift hier weder irgendwas von Hans Zimmer auf, was vielleicht auch noch okay ist, weil, ja gut, du hattest ja gesagt, die Ankunft der Bene Gesserit, die hatte bei Hans Zimmer wirklich eine Wucht irgendwie auch, ne? Auch auf der Tonspur. Das hätte er vielleicht auch aufgreifen können. Bisher ist mir da nicht so wirklich was aufgefallen, was das angeht. Also jetzt auch nicht, ja gut, in dieser Clubszene negativ, aber sonst ist das, also insgesamt ist die schon auf einem soliden Niveau, was ich mir nur für eine Frage stelle. Ich meine, du merkst es ja, die Serie und auch The Penguin, die sind jetzt wirklich so da zieht eine neue Strategie seitens Warner am Horizont auf, dass man jetzt die Blockbuster irgendwie noch mit Serien connecten will, stärker. Während das bei The Penguin ja ein Sequel ist zum Film, ne, beziehungsweise nach den Ereignissen des Films spielt, ist das ja hier wirklich, also wirklich 10.000 Jahre vor der Handlung des ersten Dune oder zumindest vor der Geburt von Paul Atreides. Das ist natürlich schon sehr, sehr weit ab vom Schuss. Also auch noch weiter als jetzt irgendwie House of the Dragon zu Game of Thrones. Da ist so die Frage, was ist so wirklich der Mehrwert? Also ich war zwar schon interessiert, weil ich die Bene Gesserit an sich schon interessant finde, aber so in Hinblick jetzt auch auf das, was noch kommen wird oder kommen könnte von Dune, ist so die Frage, was wird das so dem Gesamtgefüge hinzufügen, so insgesamt betrachtet?
Ja, das weiß ich auch noch nicht. Und das finde ich jetzt auch ein Problem dieser ersten Folge, beziehungsweise der ersten zwei Folgen. Also es wird schon ein Mysterium aufgebaut, wo man im besten Fall, wenn man irgendwie dann interessiert ist und hooked ist, denkt, okay, ich möchte herausfinden, was dahinter steckt. Aber ich weiß noch nicht, warum es diese Serie gibt, außer dass man natürlich sagt, okay, wir wollen die Marke Dune weiter halt aufrechterhalten. Genau, oder melken, wenn man es ganz negativ sagen möchte. Und ja, das finde ich so schade, weil ich bin auch bei dir auch, ne, die Clubszene ist ganz komisch, dann nehmen die auch, also dann schniefen die einfach ein Zeug durch die Nase, wo ich denke, das ist mir für einen Sci-Fi-Film viel zu irdisch. Also ich möchte, dass die was Eigenes machen. Ich möchte nicht so irgendwie also diese Clubszene, muss man auch sagen, ist so lahm inszeniert. Also so viele Filme haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten gezeigt, wie man richtig geile Clubszenen filmt, wo man irgendwie zeigt, das ist was, das hat eine Stimmung hier, da ist Energie, da pulsiert. Und vor allem, das ist ja auch, es endet dann ja in so einem Sexclub. Und ich habe da aber keine Erotik gespürt. Also,
nein,
weiß ich nicht. Und auch der Sound, also im Westen nichts Neues, fand ich richtig gut. Auch dieser dröhnende Soundtrack da. Aber hier, finde ich, ist es so Business as usual. Ich wiederhole mich jetzt einfach nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde, das ist sehr so Arbeit nach Formel. Also das ist wirklich so, ja, dann macht man halt irgendwie noch so ein Streicherorchester und dann haut man noch irgendwie zwei Mann auf die Trommel und dann ist es halt so ein bisschen der epochale Soundtrack. Aber Stimmung habe ich hier leider überhaupt nicht gespürt, leider.
Nee, das ist, also es kann sich ja noch bessern. Also ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber du fragst dich, also ich habe mich jetzt wirklich nach den zwei Folgen gefragt, ja, das ist ja schön und es gibt auch mitunter schöne Bilder und das Schauspiel ist jetzt auch nicht total scheiße, aber ja, what's the point of it so ein bisschen? Also wo führt das Ganze hin? Und ja, sie bauen ja früh so ein Mysterium auf, da kommt für mich auch wieder so die Westworld-Handschrift durch, ne? Also dass man so in Richtung Mystery geht, ist ja auch vielleicht nicht ganz verkehrt bei den Bene Gesserit, weil die sind ja nun mal ziemlich... Ja, also im ersten Dune oder generell in beiden Villeneuve-Filmen, die werden ja wirklich nur so angedeutet, ne, was die im Sinn haben. Wobei ich das ja schon spannend finde, wie die wirklich so aus dem Schatten heraus eigentlich die großen Häuser lenken, ne. Und das baut sich hier ja auch dann so nach und nach auf. Das sind ja durchaus auch alle spannende Fragen, aber der Mehrwert hält sich bislang leider in Grenzen. Ich werde es mir aber trotzdem schon angucken. Es sind ja gut, 6 Folgen, aber die sind alle, glaube ich, eine Stunde. Also letzten Endes ein 6-stündiger Kinofilm, wenn man so will. Ja, ob sich das so auf Dauer halten wird. Ich hatte auch schon von Kollegen, die lustigerweise schon 2/3 der Folgen, also 4 Episoden vorab bekamen, die meinten, man soll die am besten bingen, die Serie. Und ja, die Möglichkeit wirst du wahrscheinlich erst haben, wenn alle Folgen draußen sind, ne? Und das wird, glaube ich, so kurz vor Weihnachten sein, schätze ich mal.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde auch, es gibt so ein paar Szenen, was die Bene Gesserit angeht. Also es gibt eine Szene, wo der Imperator mit einem anderen Herzog verhandelt und dann sind natürlich 2 von den Bene Gesserit anwesend und während die beiden Männer verhandeln, reden aber auch ohne Worte die beiden Hexen miteinander und das war tatsächlich eine coole Szene, wo eigentlich klar ist, dass die beiden Hexen auf die Männer Einfluss nehmen und es genau so sozusagen strukturieren wollen, wie es dann geschieht und dann gibt es aber Szenen, wir sehen ja die Schule der Bene Gesserit und das hat, also, ich finde jetzt nicht, dass es die Filme irgendwie abwertet, aber ich finde, es raubt schon ein bisschen das Mysterium dieses Ordens, weil dann man einfach so 3-4 typische Mädels hat, die wie in so einer normalen Highschool miteinander reden, ein bisschen flachsen, so
oder
ein bisschen
in der Uni
den
oder
Orden
so, oder?
Hinterfragen. Ja, genau, richtig. Und wo ich denke, das ist es? Also ich habe irgendwie, ich dachte hier mir so ein, also das ist schon irgendwie auch eine harte Schule, aber dann sitzen sie halt irgendwie in der Bibliothek und reden miteinander und ich dachte so, ich hätte jetzt lieber gehabt, dass die jetzt irgendwie völlig gebrochen werden und dann am Ende völlig dogmatisch irgendwie diesem Orden nachfolgen, aber stattdessen werden die hinterfragen die denen und da denke ich so, also wenn die Lehrerinnen das nicht hinkriegen, ihre Schülerinnen vernünftig zu einzunorden,
ja,
dann kann der auch irgendwie nicht so mächtig sein, der Orden.
Ja, und dann fragt man sich auch, wie kann der nach 10.000 Jahren überhaupt noch existieren, beziehungsweise noch so einflussreich sein, ne? Weil da hast du das ja auch schon, also da hast du ja auch eine Szene, wo, also hier die ehrwürdige Mutter, also hier die Charlotte Rampling, deren Gesicht man nie sieht und die trotzdem eine Präsenz hat in den Kinofilmen, die steht ja da auch an der Seite des Imperators und sagt ihm dann ja auch, ja, derjenige, welche, der sagt die Wahrheit. Und hier merkt man ja auch, dass sie da auch wiederum Einfluss drauf nehmen, ne? Also auch auf denjenigen, welchen, der dann fragt, spricht der, ne? Also da klinken die sich ja auch schon mit ihren Fähigkeiten ein und auch unter anderem sowas wie der Stimme. Das fand ich auch gar nicht schlecht. Auch diese Zeichensprache kommt zum Einsatz. Also es ist schon ein Vorteil, beide Villeneuve-Filme gesehen zu haben. Und wenn man sich dann die Frage stellt, ja, ich würde ja gerne noch mehr über die Bene Gesserit wissen, dann macht man jetzt auch, glaube ich, nichts direkt falsch mit der Serie. Aber wenn man da jetzt dran geht von wegen, ja, hier, The Penguin, habe ich nichts von erwartet und hat für viele abgeliefert. Ich fand sie ja auch nicht schlecht. Du wolltest ja noch schauen, ne? Dann, ja, ein bisschen drosseln tatsächlich die Erwartungshaltung. Also, wenn man sowas mag wie House of the Dragon und Game of Thrones, dann ist man hier jetzt nicht total falsch aufgehoben. Aber man muss sagen, so langsam aber sicher wird das auch in dieser Preisklasse oder, sag ich mal so, auch sowas, was HBO angeht, kann das sein, dass so langsam so Ränke- und Intrigenspiel zusehends ein bisschen zur Masche auch wird bei diesen Stoffen?
Ja, vor allem, das gibt's ja auch in anderen Serien, ne? Das ist ja nicht nur exklusiv bei Game of Thrones. Und wenn, muss es ja irgendwie krass und cool sein. Also ich möchte dann ja wirklich denken so, oh nein, oh Gott, was? Also ich möchte nicht den Fuß unter den Teppich unter den Füßen weggezogen bekommen. Und das hatte ich hier halt nie. Also das kann natürlich sein, dass das noch kommt. Aber ich möchte ja wirklich, dass Sachen aufgebaut werden. Und am Ende denke ich so, ohoho, das ist aber ganz schön clever. Not bad, not bad. Und selbst wenn ich irgendwie denke, du bist ein richtig mieses Biest, Hut ab dafür. Also das war ja dieses, was man bei Game of Thrones gedacht hatte, wo man denkt so, holla, das hast du aber gut eingefädelt. Und obwohl du das ekelhafteste Stück Scheiße bist und ich am liebsten denken würde, krepier sofort, aber
Love to hate, ne?
Genau, richtig. Ja. Und das sehe ich hier halt überhaupt noch nicht. Also ich interessiere mich hier wirklich für keine Figur. Ich interessiere mich nicht für diese, also das erweitert für mich auch nicht die Welt. Ne? Also ich kann jetzt irgendwie arschig sein und sagen, Endor, das Prequel zu einem Prequel, wo, also niemand hat Rogue One geschrien und es ist ein sehr guter Film draus geworden und noch weniger Leute haben nach Endor geschrien. Und dann kam diese Serie, die einfach nochmal dieses Universum nochmal eine ganz andere Ebene zeigt und sagt, okay, wirklich nochmal harte Realität zu zeigen, was macht dieses Imperium, was macht ein faschistisches System mit den normalen Leuten? Mhm. Und hier, also ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, wo ich gedacht habe, oh, das ist jetzt mal was, also außer vielleicht die Figur, die Travis Fimmel spielt, weil wir da einfach noch gar nichts wissen.
Ja, da erwarte ich mir auch noch ein bisschen was tatsächlich. Und also es ist noch Luft nach oben. Insgesamt klingen wir jetzt, glaube ich, hier schon negativer, also zumindest ich, als ich sein möchte, weil ich würde jetzt auch nicht komplett abraten von der Serie. Aber ich glaube, also auch im Hinblick, was so andere Pressestimmen jetzt schon geäußert haben, ich werde die, glaube ich, nicht anders als den Penguin wöchentlich gucken. Ich werde die, glaube ich, irgendwann so straight wegbingen, weiß ich nicht, irgendwie 2 Folgen an 3 Abenden und dann ist das auch gegessen. Du bist ja eher noch so unschlüssig, ob du da noch dranbleiben willst, meinst du, ne?
Ja, also ich muss schon sagen, also ich bin eigentlich nicht unschlüssig. Also ehrlich gesagt, hätten wir jetzt diese Besprechung nicht gehabt, ich hätte, glaube ich, nicht mal die 2. Folge zu Ende geguckt. Okay. Also ich bin bei dir. Das ist alles wertig produziert. Das ist alles so handwerklich. Ist das völlig in Ordnung? Aber ich finde das so langweilig. Ich weiß auch, also ich finde es ganz absurd, wie wenig mich das alles interessiert. Mhm. Das ist wirklich, also, und das ist dann auch irgendwie, was so einige Sachen angeht, ist das so offensichtlich, was dann noch mit denen passiert. Oder es ist irgendwie nicht, es interessiert mich wirklich gar nicht. Also, aber es ist, glaube ich, auch einfach irgendwie sehr subjektiv, weil ich bin bei dir. Das ist in Ordnung produziert. Die Effekte sind für so eine Serie auf einem guten Niveau. Also ich finde, da gibt auch Besseres, aber da gibt es viel, viel Schlechteres. Das sieht alles gut aus. Das ist in Ordnung gespielt. Das ist alles so, ist halt okay. Aber es huckt mich so gar nicht. Und das ist, ich, Ja, ich finde es auch irgendwie schwer in Worte zu fassen, weil mir fehlt auch so der Anknüpfungspunkt. Es ist jetzt nicht so, dass ich charismatisch, also dass ich irgendwie sympathische Leute brauche, weil es muss man sagen, gibt's hier kaum. Das sind alles schon kalkulierende, fiese Leute. Sowas gucke ich aber eigentlich gerne. Also vielleicht hätte man mehr in diese Richtung gehen müssen, weil ich verstehe noch nicht, warum wir junge Bene Gesserit sehen. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht da irgendwie noch die hoffnungsvollen Mädchen zu sehen. Ich möchte nur so Charlotte Ramblings sehen, die untereinander die krassesten Sachen halt machen, um da alle zu manipulieren. Also das möchte ich dann sehen. Wenn, dann geht doch bitte voll ins Ganze, statt so ein, weil damit fängt die Serie an. Was die Figur von, also was die Valaya am Anfang macht, das ist ein richtiger Ass-Move. Also wo ich denke, das ist eigentlich geil, aber also die nächsten zwei Folgen gab es so einen Move dann nicht mehr.
Ja, und das ist aber dann leider auch im Rahmen dieses langgezogenen und echt nicht gut hergeleiteten Prologs einfach. Daran krankt das. Ich glaube, also haben wir ja gerade schon, ich hätte, glaube ich, sehr viel mehr noch von der jungen Valjaha Connen sehen wollen. Ne, weil es gibt dann wirklich einen Time-Jump von 30 Jahren. Mal eben so. Ne? Und das am Anfang ist, die Figuren werden nicht gut eingeführt, du kommst da schwer rein, du musst da wirklich dir, also das wird dir wirklich mit dem heißen Löffel wird dir das serviert und den Rachen runtergeschoben, die Exposition. Und da könnten viele auch schon vielleicht von abgeschreckt sein. Nichtsdestotrotz, ich werde es mir trotzdem weiterhin antun, in Anführungsstrichen. Mal schauen, ob wir dazu dann vielleicht nochmal eine Abschlussbesprechung machen, vielleicht dann ohne den Johannes, das fände ich ein bisschen schade, weil da könnte man dann nochmal den Bogen schlagen, aber freier Wille. Ihr könnt es euch ansehen, ja, ab dem 17. November exklusiv auf Sky beziehungsweise Wow, wo das Ganze dann zu sehen sein wird, in 6 Folgen, geht dann relativ schnell weg, aber ja, wer hochklassige Science-Fiction sich wünscht, der schaut sich vielleicht was anderes an, bis das hier durch ist, oder aber freut sich dann auf die zweite Staffel Andor, die wir ja dann nochmal erwähnen. Und Johannes, da haben wir ja noch was vor nächstes Jahr, sagen wir es mal so.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, guckt einfach nochmal die beiden Filme von Villeneuve, damit habt ihr Spaß, glaube ich.
Ja, das auf jeden Fall. Die kann man sich angucken und die, ich glaube, die sind auch bei Sky. Jetzt mache ich hier schon Werbung. Bevor das eskaliert, gerne eine eigene Meinung bilden. Schaut es euch ruhig an, wenn es euch interessiert. Ich bin gespannt, ob wir hier noch was zu machen werden oder ob das vielleicht dann doch hinten runterfällt. Ihr dürft uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Ganze dann, also zu dem Zeitpunkt dann schon gesehen habt, wie es euch gefallen hat, ob ihr überhaupt Interesse dran habt. Lasst uns das gerne wissen, ob nun auf tele-stammtisch.de, beim YouTube-Upload und bei Spotify kann man, glaube ich, auch Kommentare posten. Da würden wir uns sehr freuen, nebst einer positiven Bewertung. Und damit wäre ich durch. Ich vergrabe mich jetzt wieder in den Wüstensand und ich hoffe, dass der Johannes mir folgt. Ansonsten spätestens bei der zweiten Staffel Andor, und damit bin ich raus und überlasse natürlich dem Johannes das letzte Wort. Ciao, ciao.
Ich hätte jetzt gerne noch irgendwas super Cleveres gesagt oder eine Anspielung an die Serie, aber lassen wir es einfach dabei und ciao, ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.